Ich glaube, von Seiten Lehrpersonen braucht es sicher eine gewisse Offenheit gegenüber der eigenen Unterrichtsplanung, dass da auch Unvorhergesehenes geschehen kann, dass man das zulassen kann. Da entstehen große Resonanzräume, finde ich. Es braucht aber sicher auch Zeit und die Gewissheit, dass man füreinander da ist, eben das Vertrauen. Ich glaube, eine gute Prise Humor, ohne das geht es nicht.
Die Kunst der Resonanz. Resonanzräume an Schulen schaffen. Gestalten wir den Unterricht so, dass Schülerinnen und Schüler motiviert lernen und sich selbstwirksam einbringen können? Und erleben wir den Lebensraum Schule als Ort der Resonanz oder als Ort der Entfremdung? Jetzt im Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des LCH, und Estafora Castel von der PH Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um Resonanz. Ein Thema ganz im Sinne unseres Podcasts. Endlich können wir über den Begriff reden, der ja den Namen gegeben hat, diesem Podcast. Die Frage ist, wie gestalten wir lebendige Beziehungen und können dabei allenfalls Resonanzmomente erfahren? Dies mit den Schülerinnen und Schülern, im Schulteam, aber auch mit den vielen Anspruchsgruppen im Schulfeld. Ich freue mich sehr, hier unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Einerseits Frau Dagmar Rösler und andererseits Frau Estafora Castel. Ich freue mich, ins Gespräch zu kommen mit Ihnen beiden. Dagmar Rösler ist Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Estafora Castel ist Leiterin der Abteilung Eingangsstufe der PH Zürich. Mein Name ist Wiltrud Weidinger und ich moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen im Studio bei uns. Ganz zu Beginn gleich eine Frage. Können Sie uns denn kurz ein Erlebnis schildern, in dem Sie persönlich Resonanz empfunden haben?
Ja, Resonanzmomente erlebe ich eigentlich des Öfteren, auch privat wie beruflich. Und ein Moment ist mir ganz tief noch in Erinnerung, und zwar war ich vor rund 3-4 Wochen an einem Konzert bei Nils Landgren. Es ist eigentlich ein übliches Jazzkonzert, er ist natürlich einer meiner Favoriten in der Jazzmusik. Er spielte mit drei jungen Zürcherinnen, Zürcher muss ich sagen, und für mich war es wirklich ein absoluter Resonanzmoment. Sie standen auf die Bühne und das Konzert ging direkt absolut funkig, kraftvoll und unmittelbar los. Das Publikum, wir waren knapp 120 Personen in einem historischen Raum, wunderschön in der Innenstadt von Zürich. Und das ganze Publikum war hin und weg. Wir tanzten sozusagen auf den Stühlen und waren wirklich mit dabei am Konzert. Ich hatte das Glück, dass Nils Landgren direkt 1,5 Meter vor mir, direkt mit seiner schönen roten Posaune mich bespielte, wie die anderen natürlich auch. Und das Faszinierende war für mich, nachdem das erste Stück gespielt war, trat er vor das Mikrofon und sagte ganz ruhig: Herzlich willkommen zum Publikum, wendete sich zu den jüngeren Zürcher Künstlerinnen, Musikerinnen und gab ihnen wirklich eine sehr erwärmende, warme Wertschätzung, stellte sie vor und sagte dann ganz kühn und gelassen, sehr sympathisch und bescheiden, er sei gerade am Vorvorabend, hätte er noch in der Elbharmonie, Philharmonie in Hamburg gespielt und sei gestern mit der Deutschen Bahn angereist und heute Morgen hätten sie sich sozusagen zu viert eingespielt und sich vorbereitet auf das Konzert. Ich habe mir dann überlegt, was ist es denn? Ich gehe des Öfteren ins Konzert, auch Nils Landgren habe ich schon des Öfteren gehört. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein resonantes Konzert wird, ist nicht so unwahrscheinlich. Und gleichwohl realisierte ich, dass mich wirklich, wie soll ich sagen, die Musik total in den Bann gezogen hat, natürlich auch die Offenheit vom Publikum und letztlich er als Größe, als, wie soll ich sagen, gestandener Musiker, große Persönlichkeit, der eng bezogen ist mit dem Publikum und mit seinen Musikern, das war extrem überwältigend. Und Sie merken es, ihr merkt es, ich bin noch immer, wenn ich nur schon davon spreche. Und ich habe natürlich das Eintrittsbändchen habe ich bei mir im Resonanzportfolio abgelegt. Und selbst wenn ich darüber spreche, das finde ich das Faszinierende, kommt es direkt wieder zurück.
Sehr interessant. Danke vielmals, Frau Rösler. Haben Sie ein ähnliches Erlebnis?
Ja, Resonanzportfolio hat mir sehr gefallen. Eigentlich sollte man das wirklich sich anschaffen. Es gibt ja sehr viele resonante Begegnungen und Erlebnisse im Alltag. Und natürlich erlebt man die auch sehr häufig mit Schülerinnen und Schülern. Wir waren gestern Morgen mit 54 Schülerinnen und Schülern im Hallenbad. Und es war unglaublich, welch große Freude wir mit diesen 2 Stunden ausgelöst haben. Nicht alle im Hallenbad hatten natürlich Freude, weil es war laut, es war wild. Aber die Kinder waren danach so zufrieden und glücklich und müde und hatten Hunger und wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Das sind so kleine Momente und die erlebt man im Schulalltag eigentlich täglich. Oder man erlebt sie, wenn man jemandem sich Zeit nehmen kann, jemandem eine Mathematikaufgabe zu erklären und dann fällt der Groschen. Oder man erklärt in bildnerischen Gestalten die nächste Aufgabe und einige verdrehen die Augen und murren und dann kommen sie da aber in den Flow und werden kreativ und merken, da kann man ja ganz viel draus machen. So ganz viele kleine, aber wichtige Momente, die es täglich gibt.
Ganz viele verschiedene Settings, Musik, bildnerisches Gestalten, aber auch im Hallenbad, wo Resonanz möglich ist und sich zeigen kann. Frau Forer, Sie haben ja dieses Jahr zusammen mit Mitarbeitern der Abteilung Eingangsstufe und mit Lehrpersonen aus dem Schulfeld ein Buch dazu geschrieben. Die Kunst der Resonanz. Können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern umschreiben, was versteht man oder was verstehen Sie unter dem Konzept der Resonanz?
Das Konzept der Resonanz, mich begeistert es noch immer natürlich sehr. Ich finde, es ist gelungen, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich in einer beschleunigten, entfremdeten Welt, die zunehmend eigentlich die resonante Beziehung, den Direktkontakt, wirklich die gestaltete Beziehung ins Zentrum rückt, zum Teil aus den Augen verliert. Und ich finde, im Grunde genommen ist es ein urpädagogisches Konzept, das neu belebt wird. Es wird auch breiter verstanden. Es ist nicht lediglich die Beziehung zwischen Personen, sondern was mich eben gerade im Schulkontext sehr fasziniert, es ist ja auch die Beziehung zu Inhalten, das heißt zu einem Lerninhalt, zu einem Thema, zu einer Kunstausstellung. Das kennen Sie alle, wenn Sie in die Kunstausstellung gehen und ein Bild zieht sie in ihren Bann. Das ist ein Resonanzmoment. Und was ich natürlich, es ist ein soziologisches Konzept von Hartmut Rosa entwickelt, konzipiert wurde. Es bezieht eben noch die 3. Dimension mit ein, das ist der Weltbezug. Dass man eben auch immer den Anspruch hat, in einer größeren Welt, er sagt, in die Welt gestellt zu sein, immer bezogen ist noch auf die größere Welt. Und was ich ganz schön finde, dass die Ergänzung mittlerweile, nämlich die 4. sogenannte Resonanzachse, ist die Selbstresonanz. Das vergessen wir sehr häufig, dass im Grunde genommen eine Resonanz im Du, die Wertschätzung, die Grundhaltung, die Empathie, ist nur möglich, wenn es mir gelingt, eben auch mit mir selbst in Resonanz sein zu können. Rosa definiert eben das mit Resonanzachsen, spricht er, und es ist ganz wichtig, dass wir eben offen sind, empfänglich sind. Du hast so schön gesagt, Dagmar, die Momente, die passieren, ich habe auch heute Morgen in der Vorspann gedacht, ein Blickkontakt, ein Lächeln, das sind so kleine Momente, die das Leben wirklich schöner machen, einem Energie geben, aber man muss sie wahrnehmen und das zulassen. Das sind eben die Resonanzachsen. Wenn ich die zuhabe, die Kopfhörer aufhabe und abgenabelt bin von der Welt, erfahre ich dies nicht.
Frau Rösler, Sie haben ja vorher einige Situationen geschildert, so aus dem Schulbereich, aus dem Hallenbad und so weiter. Gibt es denn jetzt, wenn man dieses Konzept, das Frau Forer gerade vorgestellt hat, sich ansieht, gibt es denn da Kriterien, wo man sagen kann, unter diesen Kriterien kann Resonanz entstehen, im Klassenzimmer, aber vielleicht auch im Schulhaus oder in überhaupt unterrichtlichen Situationen?
Ja, es gibt bestimmt Zutaten, die es benötigt, damit Resonanz entstehen kann. Ich glaube, von Seiten Lehrpersonen braucht es sicher eine gewisse Offenheit gegenüber der eigenen Unterrichtsplanung, dass da auch Unvorhergesehenes geschehen kann, dass man das zulassen kann. Da entstehen große Resonanzräume, finde ich. Es braucht aber sicher auch Zeit und die Gewissheit, dass man füreinander da ist, eben das Vertrauen und Humor. Ich glaube, eine gute Prise Humor, ohne das geht es nicht. Auch die Dinge etwas so zu nehmen, wie sie kommen und wie sie sind. Und natürlich ist es nicht immer gleich einfach. Und ich glaube, wir dürfen auch sagen, es darf auch Momente geben, wo halt die Resonanz nicht stattfindet, wo etwas schiefgelaufen ist oder wo es nicht so gut gegangen ist. Und dann kommen ja dann wieder andere Stunden.
Das ist ja auch ein gewisses Mindset, eine gewisse Haltung, die da impliziert ist, wenn Sie von Offenheit und so weiter sprechen. Frau Forer, Sie haben vorher auch diese Ebene genannt, des Du, des Gegenübers, oder? Welche Haltung brauche ich denn da, damit im Gegenüber, in dieser Auseinandersetzung, so eine Atmosphäre der Resonanz überhaupt entstehen kann?
Du, Dagmar, hast schon bereits vieles ausgeführt, sicher eben auch der Humor, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit und ich glaube ganz fest die Präsenz. Und ich frage mich des Öfteren, wie gut gelingt es mir im Alltag wirklich präsent zu sein, nicht sieben Dinge parallel zu machen, sondern wirklich jetzt bin ich hier oder in der Schule, wenn ein Kind auf mich zukommt, dass ich nur beim Kind bin und nicht alles rundherum und gleichzeitig noch irgendetwas anderes organisiere. Und ich denke eben, das ist extrem wichtig und ich glaube, mir gelingt es dann am besten, Sie haben es so schön gesagt, es ist ein Mindset, es ist eine Grundhaltung. Resonanz ist kein Rezept, keine Methode. Ich muss das wirklich auch üben, trainieren. Ich nehme zum Beispiel am Morgen, wenn ich zünde meistens eine Kerze an, trinke meinen ersten Kaffee, bevor die ganze Familie aufsteht und habe ein paar Minuten für mich und ich überlege mir dann, wie kann ich mich wirklich fokussieren? Es ist nicht Meditation, aber es geht so in diese Richtung. Wie fokussiere ich mich? Was nehme ich mir vor? Welche innere Haltung, Gelassenheit eben auch, das hast du auch gesagt, habe ich, bringe ich mit? Und eben, da sind wir auch wieder bei der Selbstresonanz. Oder wie bin ich auf mich bezogen? Wie gut gelingt es mir wirklich in Resonanz mit mir, dem Du, dem Inhalt und der Welt sein zu können, um mich möglichst ruhig einbringen zu können? Und für die Kinder, wir haben gerade Lessin auch gesagt, in der Erziehung, in der Schule, wie auch privat, die Ruhe. Ich glaube, ganz viele Konflikte brechen aus, weil wir zu nervös sind, es muss schnell gehen, man hat keine Zeit. Ruhe. Zuhören, authentisch sein, da sein.
Also bei sich auch zuerst einmal ankommen, genau. Wenn ich Sie richtig verstehe, ja, um dann überhaupt mit einem Du in Resonanz zu kommen. Es hat ja alles mit Beziehung zu tun. Beziehung, Beziehungsgestaltung. Und wir wissen ja auch aus ganz vielen Studien, wie wichtig Beziehung für das Lernen ist in der Schule. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht diese Beziehungsgestaltung mit den Schülerinnen und Schülern bei Lehrpersonen in der Schule momentan?
Ja, spätestens seit Hattie wissen wir ja, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, es war schon 20, 30 Jahre vorher einem bewusst, wie wichtig Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern sind. Und wenn ich Lehrerinnen und Lehrern zuhöre, dann ist ihnen das sehr wichtig. Wir haben Aussagen aus unserer Berufszufriedenheitsstudie, die man darauf beziehen kann. Zum Beispiel, dass man als Lehrerin und als Lehrer nach wie vor sehr gerne die Kernaufgabe der Schule hat, also den Unterricht, die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die Arbeit mit den Eltern, mit den Erziehungsberechtigten. Aber, dann kommt das große Aber, dass man zu wenig Zeit hat für alles, dass man nach Hause geht und wieder sagt, jetzt bin ich wieder nicht mit dem Schüler, hatte ich nicht genügend Zeit, ich konnte das Problem wieder nicht lösen, es blieb hängen und wir tragen es in den nächsten Tag mit oder in die nächste Woche. Das bleibt hängen bei Lehrerinnen und Lehrern und das hat auch ein bisschen mit Zeit zu tun, mit der Zeit, die einem zur Verfügung steht, in all dem, wo man drin ist, dann auch noch die Beziehung zu pflegen. Also das nehme ich überall mit und wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, dann sagen sie, ja, zuerst kommt, wir haben so viel zu tun. Wir müssen mittlerweile 5 Kanäle bearbeiten und auf 5 Kanälen müssen wir uns informieren, Antworten schreiben, wieder schauen, ist etwas gekommen.
Also Nachrichtenkanäle meinen Sie?
Nachrichtenkanäle, ja. Genau. Club, Schulleitung, Lehreroffice, Eltern, Lehrerinnen, Chats und so weiter. Und das raubt einem wahnsinnig viel Zeit. Und das hat dann damit zu tun, was du vorhin gesagt hast, Esther. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Gelassenheit und auch wir sind davor nicht gefeit, auch Lehrerinnen und Lehrer nicht. Deshalb, ja, Beziehung ist wahnsinnig wichtig, ist, glaube ich, das Zentrum von allem. Wenn man es schafft, eine gute Beziehung hinzukriegen, dann ist schon vieles gewonnen.
Ja, aber wenn ich Sie so richtig verstehe, heißt das eigentlich, dass die Lehrpersonen zuerst den ersten Schritt auch noch machen müssten, oder? Also, oder mehr Zeit haben müssten, den ersten Schritt bei sich überhaupt mal anzukommen. Das, was Frau Forer vorher beschrieben hat, oder? Sich freizuschaufeln, sich zu fokussieren.
Die Besinnung auf sich selbst, auf das, was auf einem zukommt. Manchmal geht das sicher und manchmal geht es nicht, weil es einfach zu viel ist und auch zu viel Stress und manchmal auch viel Nicht-Gutes. Und wenn ich dann aber die Lehrerin frage, arbeitet ihr dann noch gerne in eurem Job, wenn ich Ihnen dann so zuhöre, dann sagen Sie ja. Sie möchten nichts anderes machen. Es ist ja dann doch schon auch bemerkenswert.
Ja, vielen Dank. Frau Forer, Sie haben ja vorher noch die andere Ebene auch angesprochen, also Resonanz mit einer Sache, mit einem Inhalt. Oder Hartmut Rosa hat ja auch von einem Resonanzdreieck gesprochen, oder wo er das einerseits das Beziehungsgeschehen zwischen dem Schulkind und der Lehrperson, aber eben auch diesen Inhalt beschrieben hat. Jetzt meine Frage, kann man denn einen Lernprozess so gestalten, dass das Lernen oder die Auseinandersetzung mit einem Thema, oder wie kann man das gestalten, dass es Freude macht? Dass dieser Funke überspringt, von dem Sie ja so schön von dem Konzert erzählt haben oder auch Frau Rösler von dem bildnerischen Gestalten zum Beispiel gesprochen hat. Wie kann man das machen?
Rosa spricht in diesem Zusammenhang vom Resonanzdreieck. Und das finde ich so wichtig, jetzt auch, wie ich dir zugehört habe. Das höre ich auch des Öfteren, dass die Lehrpersonen 5 Kanäle gleichzeitig unterrichten und eigentlich sollten sie bei den Kindern sein. Und wie handeln wir das? Und ich glaube, ganz wichtig im Resonanzdreieck zeigt sich das sehr schön. Es baut alles auf der Beziehung. Ich bin überzeugt, dass die Beziehung zuerst kommt und all das andere erledigt sich einfacher, sage ich mal, wenn die Beziehung stimmt. Und dann ist natürlich auf dieser Basis ist es erst möglich, die Kinder zu begeistern für einen Inhalt. Oder wenn man schon wirklich nah ist, sich auch verbunden fühlt, jedes Kind hat seinen Platz in der Klasse, ist jetzt natürlich eine Idealversion. Ist mir auch klar, aber wir wissen, in diese Richtung wird auch gearbeitet in den Klassen. Und darauf aufbauend haben wir einen spannenden, einen ergreifenden Inhalt. Und ich denke, hier ist das Optimum, oder was wir so ein bisschen auch beobachten bei den Studierenden, eine Frage, eine spannende, reißende Frage. Zum Beispiel im Buch war eine Frage, haben Tiere Gefühle? Das packt, das kann jedes Kind etwas dazu beitragen. Ich war auf der Spurensuche mit einer Kollegin, was braucht es, damit der Klassengeist ins Klassenzimmer kommt und es wirklich so knistert, wie wir das so schön von Rosa hören. Und wenn ich als Lehrperson, natürlich kann man sich nicht für alles total begeistern, es macht einen grossen Unterschied, wie motiviert ich selber vom Inhalt bin, dass ich rüberbringen kann, habe ich meine Leidenschaften, kann ich die in die Klasse einbringen und dann gibt es sicher auch die Schwerpunkte. Kann ich als musikalisch versierte, interessierte Person die Musik rüberbringen, dann geht es auch in anderen Fächern etwas einfacher. Ich denke, das hilft auf jeden Fall. Und am Schluss vom Tag, denke ich, ist wirklich auch eben, wir sind wieder zurück, auch die Momente wahrnehmen mit den Kindern. Auf Momente hinweisen und merken eben, das war jetzt super schön. Das super schöne, berührende kann ja auch nur super schön und berührend sein, weil es auch anderes gibt. Eben auch da in der Differenz sein. Und wie du so schön gesagt hast, und das finde ich so schön, die Unverfügbarkeit, wenn gleich wir den Unterricht sehr gut vorbereiten können, aber es bleibt immer eine gewisse Unverfügbarkeit und das ist ja das, was zum Knistern bringen kann. Oder ich kann nicht alles durchplanen, steuern. Das ist nicht Schule. Schule ist, ich habe einen Plan im Kopf und es kommt aber anders und ist viel besser, als mein Plan war. Ich glaube, das Prozessorientierte, eben auch merken, was braucht es jetzt. Und selbstverständlich haben wir Lernziele und wir wollen etwas erreichen, aber es ist auch immer prozessorientiert. Prozess, und das macht es eben spannend. Das finden die Lehrpersonen sehr spannend, was spannend ist.
Jetzt haben wir aber nicht nur mit homogenen Gruppen zu tun, oder? Sondern eine sehr große Heterogenität, viele verschiedene Herausforderungen, unterschiedliche Bedürfnisse, auch den Lehrplan 21 mit den ganz verschiedenen Kompetenzen und so weiter. Frau Rösler, wenn Sie sich jetzt das alles so vor Augen führen, wie erleben Sie denn diese Herausforderungen, wenn wir von dem Ziel, das wir erreichen wollen, eben genau diese Resonanz sprechen? Wo stehen denn da unsere Schulen, unsere Lehrpersonen? Was würden Sie sich vielleicht auch wünschen?
Sehr schwierige Fragen. Ich würde jetzt mal sagen, Lehrpersonen stehen nicht. Sie sind ja immer in Bewegung. Und das ist ja manchmal das Problem. Auch weil so viele verschiedene Anforderungen und Erwartungen an Lehrpersonen herangetragen werden, von verschiedenen Seiten, dass ja oft wir nicht wissen, wo sie eigentlich hin sollen. Also die Schule muss sich weiterentwickeln, da bin ich absolut einverstanden. Die Schule darf nicht stehen, Lehrpersonen dürfen auch nicht stehen bleiben. Sie müssen mitgehen, sie müssen auch Interessen von Schülerinnen und Schülern mitnehmen und nicht das, was sie früher interessiert hat, meinen, dass das die heutige Jugend noch interessiert. Also das ist ein sehr großer, wichtiger Prozess, der Lehrpersonen immer machen müssen. Und wenn Sie fragen, in dieser großen Heterogenität, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir es, dass Resonanz entsteht? Ich glaube eben, Heterogenität kann auch helfen, dass Resonanz entsteht. Es ist kein Hindernis, überhaupt nicht, weil gerade diese Vielfalt, die wir haben in einer Klasse, die kann uns dazu bewegen zu sehen, da gibt es ja noch ganz andere Gedankengänge oder ganz andere Mindsets oder ganz andere Ideen, das ist bereichernd. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben manchmal auch schwierig, damit umzugehen, weil ja eben die großen Erwartungen vor der Türe warten. So, und wie geht man jetzt damit um? Das ist eine sehr große Herausforderung an Lehrpersonen. Und ich glaube, wir dürfen nicht sagen, ja, die jammern ja immer und sind bald so gut wie die Bauern. Und damit ist das dann getan, sondern wir müssen hinschauen und schauen, warum ist es schwierig geworden? Warum sagen Lehrpersonen, es ist schwieriger geworden und ich muss das Pensum reduzieren? Und dort versuchen anzusetzen, sind die Ressourcen falsch verteilt? Braucht es tatsächlich separative Gefäße, begrenzte? Wie kann man Schulen helfen in der frühen Förderung? Also muss man heute auch vorher denken, bevor der Kindergarten beginnt und solche Dinge. Aber das sind dann wirklich die großen Linien, die, ich glaube, aber sehr große Resonanz dann haben in die Schule.
Hat auch mit Schulhauskultur zu tun, mit Zusammenarbeit, mit Kollaboration. Wie kann sowas gelingen, dass man so eine Kultur eben des gemeinsamen Lernens, der förderlichen Zusammenarbeit etabliert, damit ich Heterogenität zum Beispiel als Vielfalt sehen kann, als Reichtum und als potenzielle Inspiration oder als Funke für Resonanz sehen kann?
Ich glaube, ich kann da das Schulhaus nehmen, in dem ich unterrichte. Ja. Und gerne auch auf das zurückgreifen, was du vorhin gesagt hast, Esther. Es braucht eine Schulhauskultur, wo auch Lehrpersonen ihre Schwerpunkte ausleben dürfen. Also wo nicht jede Lehrperson genau nach Auftrag das machen muss und Formulare abgeben muss und Planungen abgeben muss, sondern wo man eine gewisse Freiheit hat. Also eine Lehrperson sagen kann, hey, ich brenne für den Schulgarten, für den Schulhausgarten. Also kann ich bitte einen Schulhausgarten machen? Und dann wird das möglich gemacht und die anderen Lehrpersonen im Team unterstützen. Oder jemand sagt, ich möchte gerne einen Schülerchor aufbauen. Dann ist ja die Frage, ja, wann findet der Schülerchor statt während des Unterrichts? Und dann müssen die anderen Lehrpersonen bereit sein, eine halbe Lektion oder eine Lektion abzugeben, damit der Schülerchor stattfinden kann oder überhaupt starten kann. Und es braucht eine Schulleitung, die Vertrauen gibt, die Lehrpersonen partizipieren lässt, die Freiräume schafft und nicht durch Kontrolle, durch übermäßig viele Sitzungen dann die Lehrpersonen davon abhält, eben selber kreativ werden zu können.
Also Anknüpfung einerseits an persönlichen Interessen, aber auch die Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln und andere Kollegen, Kolleginnen zu unterstützen und auch die Rolle der Schulleitung oder als Schlüsselkriterium eigentlich auch für diese Etablierung so einer Schulhauskultur. Jetzt gab es ja in der letzten Zeit sehr viel Diskussion um den Umgang mit Handys als eben eventueller Resonanzkiller, wenn man so spricht. Frau Forrer, wie sehen Sie das? Also an Schulen, die jetzt zum Beispiel sich mit diesem Thema beschäftigen, gibt es denn Möglichkeiten, auch mit dem Umgang mit Handys so zu handeln, so zu gestalten, dass auch in dem digitalen Raum Resonanz entstehen kann?
Also grundsätzlich muss ich wie sagen, ich finde, da eröffnen sich uns und vor allem den Kindern und Jugendlichen ganz neue Welten. Die sind sicher groß, tief und da braucht es sicher auch eine Begleitung, ganz klar. Es braucht Regeln, insbesondere so, wie es in den Schulen gepflegt wird, oder dass man wirklich auch Regeln hat. Und bei allem, auch der Möglichkeiten, die ich sehe bei Social Media und überhaupt WhatsApp-Chats und so weiter, was ja auch viele Möglichkeiten birgt, bleibt die echte Beziehung. Also ich finde, ich würde so sagen, es ist wirklich eine Frage des Verhältnisses wie immer. Also wie steht das Verhältnis? Wer ist noch parat und bereit, sich auf Kinder und Jugendliche im Direktkontakt einzulassen, sich auf ihre Fragen einzulassen, sich mit ihnen auseinandersetzen, auch über den Umgang mit Social Media? Also es gibt immer wieder viel Potenzial zu Konflikten, auch in Familien, das kenne ich auch von der eigenen Familie. Und was ich ehrlich gesagt mir selbst realisieren durfte, dass natürlich der Direktkontakt zum Beispiel zu einem Opa in den Niederlanden ist jetzt bei uns ein Thema. Das ist natürlich sehr wertvoll, das pflegt man intensiv. Und aber in dazwischen hatten unsere Töchter schon immer die Gelegenheit, über Social Media mit dem Opa im Direktkontakt zu sein. Und jetzt kommt es noch viel schöner, ich fand das so spannend. Meine jüngere Tochter, wie sie 12 war und zum ersten Mal ein Handy bekommen hat, hatte ich plötzlich realisiert, wie aktiv sie auf WhatsApp ist. Sie hat nämlich den ganzen, wie soll ich sagen, Umgang, den ich auch pflege, jemandem noch ein empowerndes WhatsApp zu schreiben am Morgen, der Patentante zu gratulieren oder sie zu fragen, was sie gerade macht, mit Fragen und so weiter. Und ich habe realisiert, dann auch über meine Schwester, die in Mainfeld ist und die Patentante meiner Tochter ist, dass sie in zum Teil viel engerem Kontakt sind, als ich wusste. Da hat meine Schwester gesagt, ah, du hast dies und jenes gemacht. gemacht. Da sagte ich, woher weißt du das? Über meine Tochter. Und da habe ich wirklich realisiert, also da eröffnen sich, finde ich, auch höchst sozialkompetenzförderliche Möglichkeiten. Und natürlich ist das jetzt ein Teil. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir wissen. Wir müssen sicher einen Blick darauf haben, wie es genutzt wird. Aber ich möchte einfach da sagen, es kann eben auch echte Begegnungen unterstützen, bestärken, erweitern. Also in dem Sinne wie immer eigentlich. Oder? Es ist eine Frage des Umganges, des Verhältnisses. Und am Schluss, und das finde ich ganz wichtig, unsere Kinder und Jugendlichen und auch wir erwachsenen Menschen, wir brauchen Gegenüber, die sich auf uns einlassen wollen. Es ist ja so spannend, nur schon wenn ich in der Vorbahn oder so sitze, was an Potenzial, an Menschen an einem herumsitzen und wie man eigentlich spannend ins Gespräch kommen könnte. Also da eine Einladung, das wirklich aktiv zu nutzen und zu pflegen.
Ja, Frau Rösler, Sie nicken, wenn Sie das hören.
Ja, ich bin absolut einverstanden, wirklich absolut einverstanden. Soziale Medien, Handys gehören zu unserer Welt. Wir können die nicht durch Verbote einfach wegmachen oder unsichtbar werden lassen. Junge Menschen wachsen heute damit auf. Aber es geht tatsächlich darum, wie wir den Umgang pflegen. Und Oskar Jenny hat mal gesagt, die Gemeinschaft Schule oder überhaupt Gemeinschaften werden in Zukunft extrem wichtig werden. Das freut mich, weil es betrifft auch die Schule. Also miteinander sprechen, miteinander spielen, miteinander schwimmen oder was auch immer, das wird von zentraler Bedeutung werden. Und deshalb ist ja der LCH auch nicht gegen ein generelles Handyverbot an Schulen, wenn man den Begriff jetzt trotzdem so wählen möchte. Weil es ja auch darum geht, den jungen Menschen zu lernen, wie man damit umgehen kann, wie man es sinnvoll nutzt, wann es nicht mehr sinnvoll ist, wann es dann auch zum Kipp-Effekt kommt, wenn es ungesund wird, wenn es einem dann nicht mehr gut geht, warum es einem nicht mehr gut geht und so weiter. Das ist ein Teilauftrag der Schule, diese Medienkompetenz oder dieser Umgang mit sozialen oder mit digitalen Geräten. Aber es ist auch ein Auftrag von Erziehungsberechtigten, dies mitzutragen. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir jetzt beschreiten, um da wirklich auch erfolgreich sein zu können.
Vielleicht auch das Schulsystem ein bisschen zu entschleunigen, oder? Unser Schulsystem zeigt sich ein bisschen überhitzt, zumindest wenn man die Debatten verfolgt, kann man Anzeichen dafür wahrnehmen. Vielleicht auch hat das zu tun mit den vielen Aufgaben, die die Schule heute handhaben muss. Eben, Sie haben es gerade beschrieben, auch teilweise Erziehungsaufträge, die an die Schule gelangen. Wo sehen denn Sie Ansätze, die dazu beitragen könnten, dass man das Schulsystem, dass es sich ein bisschen entschleunigen könnte, damit wieder Resonanz entstehen kann?
Also Resonanz entsteht ja trotz allem bereits oft in den Schulen. Entschlackung hat mir gefallen.
Entschleunigung und Entschlackung.
Wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich wirklich der Kernauftrag der Schule? Und was dürfen wir auch wieder abdelegieren? Weil in den letzten Jahren ja so viel auf die Schule zugekommen ist. Man sprach von Reparaturwerkstatt der Gesellschaft. Man hat ein Alphabet aufgestellt von A bis Z, Aufträge, die an die Schulen getragen wurden in der letzten Zeit. Und dann fragt man sich, warum dann das Lesen, Schreiben, Mathe und das Französisch dann ein bisschen zu kurz kommt oder nicht so gut abschneidet, wie man sich das erhofft hat. Also ich glaube, wir müssen eine Diskussion führen, was in Zukunft die Schule noch leisten kann und soll.
Damit sie lebendig bleibt, damit sie auch Resonanzräume eröffnen kann oder wiederbeleben kann oder weiterführen kann. Wechseln wir mal den Schauplatz, Frau Forer. Was kann denn die PH Zürich tun, um Räume zu schaffen, in denen Resonanz erfahrbar werden kann?
Also ich glaube, das Stichwort Entschlackung, da sind wir dabei. Oder es ist auch die Frage, wie viele Inhalte, weniger ist mehr. Ich glaube, es ist ein einfacher Spruch, aber es ist einfacher gesagt als schließlich getan, was auch in den Studienangeboten, in den Lehrangeboten stattfindet. Ich kann jetzt vor allem für die Ausbildung, insbesondere die Abteilung Eingangsstufe, sprechen. Mir ist es oder uns ist es ganz wichtig, dass wir das Resonanzkonzept, die Studierenden begegnen diesem schon am ersten Studientag. Es ist mir ganz wichtig, dass sie wirklich wissen, was Resonanz ist, Resonanzmomente, dass sie sich auch vergegenwärtigen, mit einer Resonanzbrille durch das Studium, durch die Praktikas, durch die Schulen zu gehen und wirklich die schönen Momente sich im Studium als eben auch privat herausnehmen zu können. Das ist mir ganz wichtig, stärkt auch die Studierenden in einem hohen Ausmaß. Und letztlich, wie soll ich sagen, das Feuer und Flamme ist nicht nur gedacht für die Schulen, sondern natürlich auch für uns. Oder? Wie gelingt es uns an der Hochschule, die Studierenden, was gibt es Spannenderes als ganz spannende Themen, die man später mit Kindern bearbeiten, in die Tiefe gehen kann, Fragen auf den Grund gehen kann, dass das wirklich erlebt wird. Und ich wünsche mir sehr, dass die Studierenden bei uns wirklich auch wieder erkennen, was macht mir richtig Freude, was ist meine Leidenschaft, was möchte ich zwingend den Kindern von morgen und Jugendlichen weitergeben. Und ich finde auch ganz wichtig, wir hatten es vorher auch schon von der Schulkultur, die Hochschulkultur. Und das ist eine Kulturfrage. Wie achtsam, wie selbstresonant sind wir Hochschulmitarbeitende, Dozierende? Wie schaffen wir die Begegnung? Wie gelingt es uns, einen, wie soll ich sagen, eben verfügbar, unverfügbaren Rahmen zu schaffen, in dem eben Fehler belohnt werden? Das ist toll, dass man das ausprobiert hat. Weiter so, Herausforderungen sind beflügend. Lasst euch darauf ein, sucht euch Herausforderung, weil ich finde das auch immer so eine Frage. Resonanz entsteht ja nicht nur, weil es ein Spaziergang ist, sondern durchaus auch die Gipfelbesteigung kann ja sehr stark beflügelnd wirken, also uns auch größeren Dingen stellen. Und letztlich ist es für mich, wie soll ich sagen, mein großer Wunsch an alle, die mit Bildung zu tun haben, ist letztlich wirklich, wie schaffen wir es, einen bewussten Umgang mit uns, mit dem Gegenüber, mit der Welt insgesamt zu haben und letztlich auch die ganz, ganz kleinen Momente im Leben einfach wieder zu realisieren. Und das tut gut und ist schön.
Was für ein schöner Abschluss. Ich danke Ihnen beiden herzlich für dieses anregende Gespräch. Möchte gerne auch noch auf das Buch hinweisen, von dem wir gesprochen haben. Es trägt den Titel Die Kunst der Resonanz, Feuer und Flamme für guten Unterricht, von den Herausgeberinnen Esther Forer-Castell, Sabine Campana und Barbara Jakoba. Darin denken Lehrpersonen aus dem Schulfeld und Dozierende der PH Zürich darüber nach, wie eben Resonanz und eine sinnstiftende Beziehung zwischen dem Kind, der Lehrperson und eben dem Lerninhalt entstehen kann. Das Buch ist auch im HEP Verlag erschienen. Wenn Sie sich interessieren, weitere Informationen und Angebote zum Thema Resonanz finden Sie auch auf unserer Webseite phz.ch/resonanz. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke vielmals.
Danke auch.
Sie hörten Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Dagmar Rösler und Esther Forer-Castell. Moderation Wiltrud Weidinger.